Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge des Tollcast. Wir haben heute ein ganz besonderes Schmankerl für alle Tolkien-Fans und Gamer unter euch. Am 1. März hatte Tobias die Gelegenheit, den Tolkien-Forscher und Loremaster des brandneuen Mittelerde-Spiels Der Herr der Ringe, Gollum, zu interviewen. Damiri Knappheide hat uns exklusive Einblicke gewährt. Damiri ist nicht nur der Narrative-Designer des Projekts, sondern auch der verantwortliche Loremaster. Er beschäftigt sich intensiv mit der Story, den Narrativen und dem Worldbuilding des Spiels und stellt sicher, dass alles, was die Autoren kreieren, im Einklang mit der Welt von Tolkien steht. Und für alle, die es kaum erwarten können, das Spiel endlich in die Hände zu bekommen, wir haben gute Neuigkeiten. Das Veröffentlichungsdatum wurde jetzt bekannt gegeben. Der Herr der Ringe, Gollum, erscheint am 25. Mai für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series XS. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Interview.
Wir sind jetzt hier bei Daedalic in Hamburg und es geht natürlich um das Gollum-Spiel. Meine erste Frage ist so, wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, Gollum ist ja jetzt nicht gerade so der beliebteste Charakter.
Ja, ich würde mal sagen, das ist bei den Interviews, die ich bisher geführt habe, jetzt immer die Frage 1 gewesen. Ich könnte mir eigentlich mal so eine Standardantwort aufnehmen. Also, das ist tatsächlich so gegangen, dass, soweit ich das weiß, nachdem die IP da war, Daedalic auch mit einem Indie-Studio zusammen überlegt hatte und das entwickelt hatte und diese Idee daraus kristallisiert wurde oder sich rauskristallisiert hat und Daedalic das dann quasi übernommen hat und gesagt, ja, ist eine gute Idee. Warum? Warum ist das eine gute Idee? Hauptprotagonist vom Hobbit ist Bilbo. Hauptprotagonist im Herr der Ringe ist schwieriger zu beantworten, aber Frodo ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Figur, die von Anfang bis Ende dabei ist und ja auch quasi sozusagen die Legacy von Bilbo übernimmt im wirklichsten Sinne und natürlich seine Gefährten. Gollum ist auch ein kleines Wesen, auch verwandt mit den Hobbits sozusagen, einer von den Stors, von den Stämmigen, die am Anduin-Ufer gelebt haben, viel gewandert sind und sozusagen kann man sagen Vorfahren eigentlich der jetzigen Hobbits in der Shire. Und auch Gollum erfährt die Welt aus dieser Perspektive, die Tolkien mal beschrieben hat, so einfacher Bürger, kleiner Mann, kleiner Mensch. Er ist natürlich ein bisschen anderer kleiner Mann, aber er kommt auch überall rum. Er kommt bis nach Mordor, er begegnet Sauron, nicht viele können das sagen, selbst große Helden.
Und überlebt es.
Und er begegnet Gandalf, er begegnet sowohl den guten wie auch den bösen Kräften in Mittelerde. Er sieht viel. Er ist sehr geeignet als Abenteurerfigur, weil er einfach überall rumkommt. Er ist natürlich, er hat keine viele Sympathiepunkte. Und das war natürlich auch ein Problem am Anfang, dass wir gucken mussten, dass wir Gollum so ein bisschen anders darstellen als jetzt zum Beispiel in einem Film. Da ist er schon größtenteils ein Villain, bis natürlich auf die berühmte Smeargle-Zähmung, also dieses Bonding, was dann stattfindet mit Frodo. Und darauf haben wir uns dann halt auch gestützt. Und wenn man jetzt sich die Bilder von Gollum auch ansieht, sieht man, dass das auch im Charakterdesign so ein bisschen mehr positiv ist, sodass man nicht die ganze Zeit so einem Fiesling ins Gesicht gucken muss. Aber ja, es ist kein einfacher Held und es ist auch keine normale Heldenstory.
Bevor ich jetzt gleich auf das Gameplay zu sprechen komme und die Ausrichtung, wie bist du zu Tolkien gekommen und wie kommt es, dass du jetzt im Prinzip ja als Loremaster, wobei ja gerade seit der Amazon-Serie dieser Begriff Lore sehr verbrannt ist, also wie kommst du zu Tolkien?
Also das sind eigentlich mindestens zwei Fragen. Also die erste Frage ist, wie komme ich zu Tolkien? So ab 11, 12 bin ich quasi verloren, weil Tolkien mich da erwischt hat. Ich aus dem professionellen Bereich bin ich Literaturwissenschaftler, Linguist und Historiker und wie gesagt, habe da noch so eine Diss liegen über Tolkiens Herr der Ringe. Ja, das ist a lifelong passion. Ich arbeite in einem Entwicklerstudio hier in Hamburg und wie du vielleicht auch in der Präsentation gesehen hast, ist Daedalic sehr berühmt dafür, mit anderen auch kooperieren. Die waren gerade in einer Phase, wo sie das Projekt erweitert haben, wo sie also aus dem Prototyping raus sind und erfahrene Leute und Experten brauchten. Und in meiner Firma war gerade ein sehr, sehr, sehr begehrter Programmierer. Und der hat uns quasi alle mitgenommen. Und als sie gehört haben, dass ich halt über Tolkien schreibe und in dem Bereich als Loremaster, ich sag das mal, ein Häkchen arbeiten könnte, hat sich der Writer im Projekt riesig gefreut. Ne? Der hat gesagt, oh Gott, endlich Verstärkung. Die anderen wissen alle gar nicht, wovon ich rede. Und ich habe ihn auch unterstützt natürlich im Narrative Design, Worldbuilding und so.
Das heißt, zu welchem Zeitpunkt bist du
2019?
Nee, ich meine, in den Zeitpunkt der Entwicklung. Also wie weit war das Projekt schon, die Idee schon?
Ah, das ist eine gute Frage. Also bei so einem großen Projekt gibt es immer wieder Punkte, an denen man alles umkrempelt. Ja, aber wir waren definitiv, also der Delic war auf jeden Fall schon aus diesem Prototyping raus, ne? Und es waren auch schon einige Entwicklungsentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass Ithilien nicht vorkommt. Zu meinem großen Regret. Wer die Geschichte von Gollum so ein bisschen kennt, weiß ja, dass er da in der Gegend war. Und dass man da natürlich auch was Schönes hätte zeigen können. Und so hat sich das Spiel doch sehr beschränkt auf die beiden Hauptschauplätze, was ja mittlerweile, glaube ich, auch schon bekannt ist, Mordor und der Düsterwald.
Starten wir also mal in das Spiel rein, so in die Gedankenwelt. Du hast es gerade gesagt, Gollum hat ja eine bipolare Störung, er hat ja zwei Charaktere. Wie wirkt sich das auf das Spiel aus?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Kernelement der Spielmechanik. Du hast jetzt nicht lang genug gespielt, um es zu sehen. Aber es gibt immer diese Gollum-Smeagol-Entscheidung in dem Spiel.
Die hatte ich.
Ja? Ach, super. Und da kann man als Spieler entscheiden, inwieweit man jetzt in welche Richtung geht. Ja? Wenn man also es ist auch eine freie Entscheidung. Es hat dann Auswirkungen auf die Art, wie das Narrativ weitergeht und wer überleben darf und wer stirbt. Also die Charaktere, die man dann quasi am Schluss als Freunde oder Unterstützer oder so braucht, sind dann halt unterschiedlich. Es gibt auch verschiedene Enden. Ne? Also es hat schon einen Einfluss, nicht jetzt wie Detroit Becomes Human, so ein Riesentitel ist das ja auch nicht, ne? Aber es hat schon narrative Entscheidungen. Es gibt ein Level, das ist komplett anders. Wenn man sich mehr dafür entscheidet, den Smeagol Slinker Weg zu gehen, als den Gollum Slinker.
Das heißt, ich bekomme im Prinzip zwei Spiele zum Preis von einem. Also ich kann es einmal im Prinzip mit der seichten Variante also probieren und einmal mit der harten.
Du kannst, ja, im Prinzip, hat das einen Wiederspielwert, würde ich auch sagen. Ja, aber man könnte das sagen. Aber du kannst es auch einfach nach Gefühl so spielen, wie du meinst. Es hat ein paar sehr interessante Twists mit drin. Also nicht so, dass wenn du Smeagol wählst, alles gut läuft.
Nein, aber ich, weil du mir ja gesagt hast, dass es gibt ein Kapitel, das komplett unterschiedlich ist.
Ja. Dass man ganz unterschiedlich erfährt, ja.
Wenn wir jetzt starten, du hast gerade gesagt, es gibt ja so zwei Hauptorte, wo das Ganze spielt. Zu welchem Zeitpunkt starten wir denn? Also ich meine, Gollum, wir hatten es im Vorgespräch, ist natürlich eine sehr, in Anführungszeichen, dankbare Rolle, weil es gibt im Prinzip so den Anfangspunkt und es gibt so einen Fixpunkt am Ende und dazwischen hat man sehr viel Freiheit. Wo setzt bei euch der Startpunkt an?
Ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber wenn man, ihr wisst ja, 3 Jahre nachdem Bilbo weg ist, geht Gollum dann 2944 oder sowas aus seiner Höhle in den Nebelbergen endlich raus und fängt an, die Spur des Ringes und Bilbo zu verfolgen. Und wie Gandalf sagt, ist er aber auch auf einmal wieder freier und kann das Leben auch irgendwie genießen und so. Merkt zum ersten Mal, oh scheiße, ich war die ganze Zeit in der Höhle, wie in der Pandemie. Da draußen gibt's ja Leben. Und der Endpunkt, den du erwähnt hast, ist, als er in Moria dann auf die Gefährten stößt und ihn dann klammheimlich tap, 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 hinterher folgt, was Frodo ja bemerkt irgendwann. Und dazwischen liegen 70 Jahre ungefähr, also bis 3018 oder so. 3017, 3018, da findet das Spiel statt.
Sehr cool. Also eine sehr interessante Zeit auch für.
Genau, da passiert ja ganz viel. Da passieren auch viele Dinge, die jetzt nur im Herr der Ringe, das ist ja unser Hauptwerk, auf das wir uns beziehen müssen, nur gestreift werden. Und es gibt viele Berichte von Gandalf, von Elrond, von Legolas nachher im Council of Elrond, wenn er dann sich zurückbezieht auf die Sachen, die so passiert sind, ne? Der Hand vor Gollum und so. Ja. Na, da gibt's auch schöne Passagen in der Sekundärliteratur oder auch in den Sachen, die Tolkien, die nachher nochmal Christopher veröffentlicht hat und so. Da gibt's schöne Hinweise und so. Wir haben uns da natürlich bedient.
Ja. Die Rechte habt ihr ja von Middle-Earth Enterprises. Das heißt, ihr seid an den Hobbit, den Herrn der Ringe und die Anhänger.
Wir sind hauptsächlich am Herr der Ringe.
Aber wie ich meine, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich habe ja versucht, der Amazon-Serie auf was Gutes abzugewinnen. Das war jetzt nicht ganz so einfach.
Bis wohin hast du durchgehalten?
Na, ich hab's, wir haben
Respekt.
Wir haben sie durchgeguckt und ja. Wir haben sie auch analysiert. Und ich glaube, wir haben für die 8-Stunden-Folge 35 Stunden
Analyse gemacht. Ja, wäre ich gerne dabei gewesen. Also
du, die nächste Staffel kommt bestimmt. Ich frag dich gerne.
Meine Kinder haben sich sehr beschwert über meine fortlaufenden Kommentare während des Films.
Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, also hattet ihr das Gefühl, und das war nämlich das, worauf ich hinaus wollte, dass Amazon ja doch mit einer Hand auf dem Rücken gefesselt war, dadurch, dass sie ja zwar wissen, was im Silmarillion vorkommt, also aber nicht verwenden dürfen. Also gab es hier Szenen, wo ihr gesagt habt, ihr hättet gerne irgendwie XY genommen, aber dadurch, dass es explizit zum Beispiel in der History of Middle-Earth steht oder im Silmarillion, dass ihr sie nicht hätte nehmen können?
Also da war Middle-Earth Enterprises sehr vorbildlich. Ich habe überhaupt keine Probleme mit denen gespürt und gesehen. Die haben alles hinterfragt, haben gesagt, habt ihr euch das gut überlegt, so und so. Was ist die Lore dazu? Ist in Ordnung. Also von gefesselt oder sowas kann gar keine Rede sein.
Gut, aber die haben ja jetzt keine Rechte zum Beispiel im Silmarillion. Ich meine, gut, das Silmarillion wäre jetzt aber in der History, sagen wir mal so.
Naja, es gibt so ein paar Sachen, die man durch Deduktion zum Beispiel, also ich hatte schon die Felbys angesprochen, die tauchen jetzt auch in den Trailern auf, also ich glaube, ich darf drüber reden. Sauron will ja seine Superwaffe genannt Felbeast, also diese großen Flatterdinger, erst ganz spät im Ringkrieg offenbaren, weil er geht ja immer so secretive vor, zeigt seine Stärke nicht und schickt auch seine Nazgul erst dann aus, wenn er sich sicher ist, da sind sie brauchbar. Und die wachsen natürlich nicht aus dem Boden und die werden auch nicht beschworen, sondern, wie Tolkien sagt, die wurden lange gebrütet und die wurden wahrscheinlich auch an ihre Reiter angepasst, so wie die Pferde. Die sind ja teilweise auch, die müssen ja erstmal lernen, solche schrecklichen, untoten Wesen zu tragen. Und daher haben wir uns dann entschlossen, dass die natürlich in Mordor schon existent sind. Das heißt, die dürfen da auch schon fliegen. Die sind so eine Geheimwaffe, die der Feind zwar hat, die wir im Film vielleicht noch nicht sehen, weil die Helden da nicht sind, aber Gollum ist da. Das heißt, er darf das auch sehen. Und das ist zum Beispiel so eine Liberty, die wir uns genommen haben. Das steht nicht explizit drin, ne, im Herr der Ringe, aber da, das haben die gewaved. Da haben die gesagt, ja, es macht Sinn.
Wie läuft das denn generell so ab? Das heißt, ihr erstellt ein Konzept und schickt das denen und die gucken sich's an und nicken es ab oder sagen.
Die sind sehr kritisch. Die haben alle, ich glaube, jedes Quartal reingeguckt ins ganze Projekt. Und
also doch so aktiv ist Middle-Earth Enterprise.
Ja, also so wie ich das mitbekommen habe. Du musst auch verstehen, ich bin nur von der narrativen Seite. Also ich kann ja nicht viel sagen, was die Game Designer oder die Projektleitung von denen so in den einzelnen Gesprächen gehört hat.
Aber du wirst ja mitkriegen, wenn sie heißt, das klar, passt überhaupt nicht zu Lore, bitte mach das anders.
Nee. Also im Gegenteil. Ne, die waren das jetzt. Also das, was wir gemacht haben, haben die, soweit ich das beurteilen kann, sehr freudig. Die haben öfters uns gelobt und gesagt, endlich mal jemand, der sich um die Lore kümmert, so in dem Sinne, der die nicht mit Füßen tritt, wie du das ja schon erwähnt hast, oder der Probleme hat, das zu adaptieren auf das Medium. Kann natürlich auch sein, dass es für das Spiel oder die Spielzeit, die du erwähnt hast, das war halt ein guter Griff, ein goldener Griff, weil das ist halt sehr, sehr praktisch, diese Zeit. Die Geschichte Galadriel zu erzählen, ist halt ein schwieriger Rückgriff, wenn man die Rechte nicht am Silmarillion hat.
Amazon-Serie.
Ja, ne? Also das ist halt dann schwieriger. Ne?
Du hattest gerade das Stichwort Adaption gesagt. Jetzt gibt es ja den Herrn der Ringe als Film und auch den Hobbit als Filmtrilogie. Ja. War es schwer, sich davon loszulösen, zu sagen, also
für mich nicht. Für mich stehen die Bücher da komplett im Vordergrund, für Tillmann auch, unseren Writer. Aber für einige im Team. Also zum Glück zum Leadart, für den Leadart ist auch nicht, der hat einen sehr eigenen Stil gefunden, wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, die Elben und auch die Orks und auch der Kult, der Imperator herrscht und so. Also er hat eine tolle Formsprache gefunden, ist auch in enger Absprache mit uns erfolgt, aber viele im Team haben tatsächlich nur die Filme gesehen und da das aus den Köpfen herauszubekommen, war gar nicht unsere Absicht und wäre auch nicht möglich gewesen. Im Gegenteil, wir haben dann versucht, natürlich auf die Fans Rücksicht zu nehmen, die von den Filmen kommen und Gestalten so darzustellen, dass sie auf jeden Fall wiedererkennbar sind und Stimmen, noch viel wichtiger, Stimmen zu finden, die das auch abbilden. Ja, also wir können Andy Serkis hierfür nicht nehmen, wir haben auch, wie gesagt, nicht die Lizenz dafür, aber wir haben dann zum Beispiel einen englischen Sprecher, dessen Stimme sehr schön ist, sehr, sehr, also haben bisher alle Spieler gesagt, jo, passt. Gandalf kommt im Spiel vor. Also Thranduil kommt natürlich drin vor. Und also für diese Charaktere, für diese Figuren die richtige künstlerische wie auch die Stimmen zu finden. Da waren so Probleme, weil wir manchmal Leute hatten, die das sehr, sehr stark vom Film geprägt waren. Und das durften wir dann nicht anders machen als Peter Jackson. Und das haben wir natürlich anders gemacht. Wir haben es künstlerisch anders gelöst und wir haben es auch storytechnisch anders gelöst. Wir sind da auch noch näher beim Buch dran als am Film.
Warst du bei der Auswahl der Sprecher beteiligt, oder?
Ja, das war lustig.
Vor allem, ich hatte das Glück, bei Thranduil schon mal zu spielen und da sprechen die Elben ja auch Elbisch.
Ja.
War das eine Herausforderung für die Sprecher?
Also wir hatten da einen ganz tollen Berater, den Pesch, den kennst du ja auch.
Natürlich.
Den habe ich ins Projekt lanciert und gesagt, hey Mann, nehmt euch doch den Pesch. Der ist hier der Beste vor Ort. Und das war keine Herausforderung, das ist ganz toll gelaufen. Also, boah. Also, ja, war gut, ist gut gelaufen. Also, war jetzt nicht so, wie ich gedacht hätte, dass wir da irgendwie ewig langes Training für bräuchten oder so.
Im Spiel selbst gibt es ja auch immer Untertitel, falls man nicht mit Kopfhörer.
Ja.
Auch dort ist, wenn Elbisch gesprochen wird, elbische Schrift. Also nein, elbische Schrift, aber die elbischen Wörter.
Ja.
Ich gehe deshalb davon aus, es ist zwar nett zu sehen, dass sie sprechen, aber es ist nicht wirklich relevant für die Story. Also da sind keine Geheiminformationen drin.
Nee, es gibt auch Übersetzungen, soweit ich weiß. Also es ist nicht so, dass du nicht, ja klar, es ist ja die Welt aus Gollums Sicht, ne? Also.
Ja.
Klar, es wird auch
Das heißt, wenn ich Elbisch kann, habe ich keinen Vorteil.
Nee, es kommt noch schwarze Sprache vor. Jedenfalls, Tolkien hat ja so ein bisschen was geschrieben, nicht sehr viel. Ne? Und Helmut Pesch hat ja auch so ein bisschen was dazu noch addiert und so. Und es gibt international ja auch viele, viele Sachen in den berühmten Periodicals, auch von euch. Also wir haben das gemacht, wir haben das genommen, was wir hatten. Wir haben da jetzt nicht sehr, sehr viel noch dazu addiert. So, ja.
Gibt es an diesem Spiel, wo du dich besonders drüber freust, wenn die Spieler drankommen?
Also so Easter Eggs oder was?
Nein,
oder?
Nein, also ich meine, gibt es zum Beispiel etwas, wo du sagst so, boah, also dieses Setting ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist so ein Sahnestück.
Vom Künstlerischen?
Ja.
Also das Künstlerische ist im Spiel, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges und Tolles. Also jede Ecke, fast jeder Level ist sehr, sehr schön. Es gibt ein paar, Barad-dûr ist natürlich auch sehr grausam und ein bisschen brutal und so. Aber die künstlerische Interpretation habe ich ja schon gelobt. Ne? Also Thranduils Garden mag ich persönlich sehr gern zum Beispiel. Oder auch die Höhlen. Ich meine, Tolkien beschreibt die ja immer als wunderbar, sogar von Melian, ne? So Menegroth und Nagathrond. Und ich meine, Thranduils Halls sind einfach nur so ein weiterer Stein in dieser, oder so ein weiterer Versuch, elbische Höhlen abzubilden.
Ja.
Wenn ich an Höhlen denke, dann sehen die immer anders aus, so wie der Tschechei oder so. Und die dann schön zu machen oder halt elbisch. Ne? Ich meine, das ist im Hobbit auch teilweise ganz gut gelungen, fand ich. Also das hatte schon dieses Organische teilweise. Und diese Interpretation ist auch sehr schön gelungen. Also das Elbenreich generell, da gibt es auch ein bisschen was draußen zu bespielen, alte Ruinen und so. Wie du bestimmt auch weißt, dass der Vater von Thranduil ja auch, die haben ja größere Teile des Düsterwaldes eigentlich ursprünglich auch besiedelt. Und also gibt es auch viel zu entdecken an alter Struktur und alten Gebäuden. Darf nicht zu viel spoilern, stopp.
Alles gut. Ich hatte in der Pre-Alpha in diesem Online-Event, das es ja während der Pandemie gab, Thranduils Halle gesehen und dachte da so auch, wow. Also das war auch so etwas, wo ich dachte so, ein bisschen leer, also weil da niemand rumlief und so, da dachte ich auch so, ja, also hier könnte man mal 5 Minuten einfach nur mit dem Joystick sich rechts, links, oben, unten angucken.
So ist das auch und da habe ich auch viel versteckt. Also es gibt auch so ein paar Sachen, wo Tolkien-Fans dann sagen würden, oh geil, dass er das gemacht hat. Aber nicht ganz so viel, wie ich wollte und es gibt viel zum Gucken. Es gibt viel zum Gucken, zum Staunen, zum Erkennen, zum Wiedererkennen. Es gibt auch ein paar Sachen, die haben wir extra uns ausgedacht. Also so ein paar Sachen kommen selbst bei Tolkien nicht vor. Und das sind dann natürlich Interpretationen. Ne?
Und da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Ja. Wir hatten die Amazon-Serie ja schon gesprochen, Interpretation und Co. Du als, ich sag jetzt mal, Tolkien-Experte, wie würdest du dieses Spiel einordnen? Eher als sehr nah am Buch oder doch etwa? Also das ist natürlich immer eine Gefühlsfrage. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, so, das haben sie eigentlich nur über meine Leiche durchbekommen?
Gute Frage, hat noch niemand gefragt. Neue Frage. Also ich würde sagen, es gibt ein paar Sequenzen, die sind halt gamig. Also weil es ein Game ist, weil es ein Computerspiel ist. Die werden mir so als Purist, tatsächlich hätte ich die gestrichen und hätte gesagt, nein, das gibt's in Mittelerde nicht. Wir kommen so zu so ein paar Kernpunkten, also zum Beispiel Magie, ne? Als wir angefangen haben im Projekt, haben die Leute gesagt, ja, in Mittelerde gibt's ja im Prinzip keine wirkliche Magie, das ist ein magiearmes Setting. Ne? Und ja, klar, Tolkien hat das auch immer sehr natürlich beschrieben. Die Magie, die Tolkien beschreibt, ist, könnte auch einfach sein, dass es einfach der Gebirgsfluss plötzlich viel mehr Wasser hatte. Ne? Aber nein, wenn man genau liest, wenn man zwischen den Zeilen liest, wenn man genau guckt, verfügen natürlich bestimmte Leute in Mittelerde über durchaus großes magisches Potenzial. Das ist nur bei Tolkien sehr geschickt eingesetzt worden und nicht so drastisch und kein...
Nicht so offensichtlich, wenn wir jetzt mal von Gandalf Feuerwerk und so
ja, absehen. Ich sag mal so nicht so High Sorcery-mäßig oder so High Fantasy-mäßig, sondern halt geschickter, mehr näher an der wirklichen Natur sozusagen dran, wie ja vieles an der Natur orientiert. Und da mussten wir natürlich in dem Game so ein bisschen, ne, mussten wir natürlich so ein bisschen den Bogen weiterspannen, um gewisse Dinge zu erzählen zu können. Zum Beispiel können die Waldelben auch Magie. Ne, Tolkien sagt das manchmal nur so in so einem kleinen Nebensatz. Ja, ja, auch die Hobbits hatten ihre eigene Form von natürlicher Magie. Ja, was denn für welche? Wir wissen nur, dass sie, also dass Bilbo beispielsweise, als er da zu den Trollen schleicht, weniger Geräusch macht als ein Tier und dass er an einem Wiesel hätte vorbeischleichen können, das ihn nicht bemerkt. Und das ist so die Form der natürlichen Magie, die Bilbo anscheinend hat. Das haben wir bei den Waldelben natürlich auch noch so ein bisschen benutzt, weil es gibt natürlich die Gilde, oder die, also du kennst die Gilde von den Gemmenschneidern, das sind Noldor, und dann gibt es natürlich auch eine Tradition, die geht auf Melian zurück. Und die haben wir so ein bisschen ausgearbeitet. Also sagen wir mal Zauberer oder elbische Artisans, die in der Tradition von Melian auch sowas können wie sie. Natürlich nicht so stark. Ja, aber Melians Gürtel, also dieser
Schutzwall.
Dieser Schutz, ja, das ist ja eigentlich, was ist das, ne? Die Leute, die reingehen, verirren sich. So, ne? Also interessante Form von Magie. Sowas haben wir auch benutzt und so ein bisschen mit diesem Ding gespielt, ne? Natürlich nicht so, dass Gollum zaubern kann, klar.
Wäre auch zu einfach.
Ne? Und das ist aber auch seiner Sicht vielleicht auch so. Also viele Dinge, die Elfen machen, sind vielleicht auch der Sicht von Gollum her auch magisch, ne? Ich habe jetzt die Frage vergessen, aber das das sind so Sachen, wo wir das so ein bisschen gestretched haben.
Genau, über deine Leiche war ja die Frage.
Naja, das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, bitte nicht zu viel, ne? Aber ihr dürft schon. Auch das, was Gandalf macht in Moria zum Beispiel, da sind bestimmte Sachen, die sind ziemlich eindrucksvoll, wenn man da mal dahinter guckt. Ja, also es sind so ein paar Sachen, die sind ein bisschen gamig. Ja, gerade im Endlevel gibt es so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, nee, eigentlich, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber da hat sich, sagen wir mal, die Game Design Fraktion durchgesetzt. Wir hatten immer so ein bisschen auch Fraktionsbildung, weil natürlich manche Leute gesagt haben, nee, das Spiel muss Spaß machen. Ihr müsst gucken, dass das Gameplay gut läuft und sowas. Und wir Narrative Designer haben gesagt, ja, aber wir wollen hier noch die Geschichte voranbringen, eine Story Arc. Und da musste man natürlich auch mal Kompromisse machen.
Jetzt reden wir hier über ein Spiel, das, soweit ich weiß, für Xbox, PlayStation, PC rauskommt. Mhm. Wir wissen, wie lange die Zeit ist, die Gollum spielt, aber was ist denn so die angesetzte Spieldauer?
25 Stunden.
Also 50, wenn ich es zweimal spiele, mit einmal Gollum, einmal Smeargol.
Und es kommt auch darauf an, wie du spielst, ne? Also ich habe
festgestellt, also ich brauche länger.
Also ich habe hier gestern einen Gamer gesehen, wo ich gedacht habe, alter Falter. Die sind also wirklich super geskillt. Aber ich würde mal so ein sehr durchschnittlicher, geskillter Spieler spielt da so seine 25 Stunden, ja. Ja, es gibt auch absolute Cracks im Game-Testing, im QA, aber das kann man eigentlich nicht als Basis nehmen, weil die wissen natürlich schon alle Rätsel und kennen jeden Knopf und wissen, wo sie lang müssen. Und der normale Spieler hat teilweise auch, es gibt manche Level, die sind recht unübersichtlich und da gibt es dann halt so, es gibt zum Beispiel so ein großes altes Heckenlabyrinth von so einem ehemaligen Schloss. Das ist ein richtiger Spoiler. Und da muss man halt als Gollum immer mal gucken, ob man da auch nochmal so einen alten Elfenpavillon hochgeht und von dort aus sieht man das Ganze dann. Und solche Skills brauchst du halt, du musst das halt geübt haben, entweder dann geht es schneller und sonst musst du es halt erstmal mühselig rausfinden und das dauert dann mehr Zeit, ne?
Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, wo du sagst, so da, das wäre jetzt noch relevant so im Vorfeld für um mehr Lust auf das Spiel zu machen? Also ich habe es ja gerade schon mal angespielt. Ich habe mir auch extra eine PlayStation gekauft, damit ich mir keinen Windows-Rechner holen muss. Ich freue mich schon sehr. Gibt es denn schon ein Datum, wann es so grob rauskommen soll? Also ich glaube, im Geschäftsbericht stand nur bis April 24. Irgendwann von heute bis dato.
Wir sind tatsächlich gerade noch so in so einer speziellen Verhandlung, soweit ich weiß. wir sind jetzt eigentlich in der Polishing-Phase. Also je mehr Zeit wir fürs Polishing bekommen können, desto besser wird das Spiel. Von daher ist es für Dedelic jetzt eigentlich gut, wenn sie noch Zeit haben. Ich bin in keiner Weise dazu befugt, irgendwas dazu zu sagen, aber es kommt dieses Jahr raus.
Also das ist ja schon mal eine Aussage, ob ich mich dieses Jahr noch drauf freuen kann. Oder?
Man kann sich dieses Jahr definitiv noch drauf freuen, aber es ist jetzt auch eine Business-Entscheidung wahrscheinlich oder sowas, zu sagen, wann jetzt der genaue Zeitpunkt gewählt wird. Middle-Earth Enterprises hat da auch ein bisschen was zu sagen und Narcon natürlich, ne? Und für die Leute jetzt noch am Spiel Polishing ist halt jeder Monat Gold wert. Wirklich. Also man sieht das von Monat zu Monat jetzt den Progress und das ist umwerfend. Das heißt, ich würde persönlich hoffen, dass es noch ein bisschen mehr Zeit gibt fürs Polishing.
Das heißt, beim Polishen, die Storyline ist fertig und jetzt geht es in großen Anführungszeichen nur noch ums Design.
Ja, was du bemerkt hast, dass nochmal was ruckelt und so. Ne? Ja, genau. Es geht um Game Design, es geht um Bugs aus Märzen und so weiter.
Gibt es sonst noch irgendetwas, wo du sagst, das wäre erwähnenswert?
Über das Projekt selber.
Gerne. Oder? Also sonst können wir auch noch eine halbe Stunde über die Serie reden.
Also was sehr beeindruckend war eigentlich dieses Team, was daran gearbeitet hat. Das sind ist ein sehr internationales Team. Sind also nicht nur die Leute hier vor Ort in Hamburg, in Dedelic, sondern wir haben auch Leute, die arbeiten aus Indonesien oder Australien ist mit dem Team und so. Und das sind eigentlich ziemlich coole Leute. Also das Schönste in der Zeit war, dass mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel die Thranduil's Gardens, die hat Sophia aus Portugal mit mir gebaut und da hatte ich einen riesen Spaß dran. Man sieht das wahrscheinlich auch. Das war das sehr Besondere an diesem Spiel. Es ist also, kann man sagen, so ein großes Gemeinschaftsprojekt. Dedelic hat das ziemlich gut gemacht in so einer Krisenzeit. Das muss man auch sagen. Das hat also auch seine Spuren bei uns im Team hinterlassen, diese 3 Jahre.
Ja, vor allem, es war ja nicht nur das, es war ja, Bastei Löber hat dann ja die Rechte wieder, also die Anteile bis auf 10%, glaube ich, zurückverkauft. Kurze Zeit später hat ein Narcon zugeschlagen, also das war so richtig viel.
Da war viel los, das hat auch Wellen geschlagen. Es hat im Endeffekt aber diesem Projekt genützt. Also mehr Zeit, es war gut beim Entwickeln. Und letztendlich haben wir zum Schluss auch sehr stabile Verhältnisse gehabt. Die hätten wir, wenn wir die natürlich am Anfang gehabt hätten, ohne diesen ganzen Corona-Mist und dieses ganze Hintergrundrauschen, wäre das natürlich besser gewesen. Aber es ist nie so optimal im Game-Geschäft, wie man sich das gerne wünscht.
Und wie viele Menschen arbeiten an diesem Projekt?
Also zurzeit kann ich das gar nicht sagen, weil jetzt ist natürlich auch schon so ein bisschen die Endphase. Das heißt, wir Narrative Designer haben relativ wenig zu tun. 50 bis 70 Leute sowas sind auf dem Projekt gewesen, ja.
Das ist schon ordentlich.
Ja.
Gut. Sonst noch irgendetwas?
Bin es gewohnt, nur Fragen zu beantworten.
Aber wenn dir noch was einfällt. Vielleicht gibt es ja noch eine Frage, wo du sagst, so, die war cool zu beantworten. Und wie gesagt, mein Problem ist ja, dass ich ja gerade mit dem Spiel anfange. Ich habe das Spiel jetzt mal angespielt. Mhm. Ich fand es sehr faszinierend. Also ich bewundere die Entscheidung, Gollum zu nehmen. Mhm. Finde es auch als einen unglaublich guten Schachzug, aus den Gründen, die du ja vorhin auch schon genannt hast, aber halt auch eben, weil ich ja diese Smeargol-Gollum-Weiche drin habe.
Ja.
Und ich freue mich auf das Spiel. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen, sobald es verfügbar ist.
Also was man bei Gollum auch noch sagen kann, der kann eine Menge. Ne? Also Gollum ist jetzt nicht irgendwie jemand, der gar nichts kann. Wie Aragorn ja schon anmerkt, is very good Woodsman oder Waterman, also der kann schwimmen, der kann tauchen, der kann klettern, der hat schon Skills, so, ne? Und das macht Spaß. Auf der anderen Seite, das Narrativ von Gollum ist recht packend. Da muss man also auch sagen, das sind so die beiden Bereiche, die das Spiel wahrscheinlich interessant und machen. Es ist halt kein säbelschwingender Superheld, der sich irgendwo durchmetzelt oder ein Zauberer, der würde halt auch nicht die Möglichkeit haben, das alles zu erleben und zu sehen, was Gollum sieht. Ne? Der wäre limitiert in der Art, wie er die Welt wahrnimmt. Und
hat man ja schon gesehen, wenn man nicht schleicht und so wie ich rennt, ist man relativ schnell tot.
Ja, das ist natürlich ein negativer Aspekt. Man muss aufpassen und Gollum ist aber auch sehr schlau und manipulativ. Die Orks kommentieren seine Einlieferung in Barad-dûr mit, der hält keinen Tag durch. Das ist so ein Originalkommentar aus dem Spiel. Und zum Schluss ist Gollum da und managt fast den halben Laden. Ja.
Dazu habe ich noch eine Frage, wenn man jetzt stirbt. Ich meine, wir haben dann beendet und gesagt, so, es reicht, um mal so ein Gefühl fürs Spiel zu kriegen. Fängt man von vorne an, fängt man das Kapitel von vorne an.
Es gibt Checkpoints.
Genau, vielleicht wäre das so. Ihr habt das Spiel unterteilt in Kapitel. Ich glaube, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Wie viele Hauptkapitel gibt es?
Ach, das ist auch eine gute Frage. Also zurzeit sollte es, glaube ich, so 25 Kapitel geben.
Die sind aber, glaube ich, nochmal unterteilt, oder?
Ja, die sind auch unterschiedlich lang. Also es gibt ein paar Kapitel, die sind echt schwer und lang. Und es gibt ein paar mehr so zum Wohlfühlen. Aber Gollum ist im Prinzip immer entweder irgendwo, wo er nicht sein darf, oder er ist zwar in einem Bereich, in dem er gelitten ist, wo ihn jetzt auch weder die Elben noch die Orks, hast ja auch ein Level gehabt, wo der Ork dich da einfach begleitet hat irgendwohin, aber wo er nicht sein, also er darf zwar da sein, die Leute, aber er macht was verboten ist. Also Gollum ist immer so ein bisschen auf der Hut und man muss immer so ein bisschen gucken, mit wem und wohin. Und wenn man seine Freundschaften, also es ist halt die Smeagol-Seite, die sich immer nach einem Freund sehnt oder andere, trotzdem total misstrauisch ist und paranoid, weil es hat immer bisher nicht geklappt mit Freunden. Aber wenn man sich dann so ein paar Verbündete irgendwo schafft, dann helfen die in der Story auch weiter und dann kann man sagen, hat man auch Sachen wieder freigeschaltet oder kommt weiter, so, ne? Das macht Spaß, das ist interessant, auch ein bisschen Puzzle, ein bisschen Rätsel und so. Was war die Frage?
Nee, also es waren die Anzahl der Kapitel und dann die Unterkapitel.
Ja, und da gibt es, je nachdem wie du dann auch spielst, gibt es dann natürlich auch mehr Unterkapitel oder mehr zu entdecken. Ne? Es gibt manchmal so Entscheidungen, wo du sagen kannst, gut, das hast du jetzt ziemlich schnell kapiert und kommst weiter. Und es gibt auch ein paar Unterkapitel, also das, was du gerade eben gespielt hast in Thranduil's Realm, das ist eigentlich ein ganz einfaches Level. Aber so Leute wie du und ich, wir brauchen da lange, bis wir durch sind. Ja. Und es ist auch echt schwer, weil du darfst da nicht sein. Das heißt, die wollen natürlich nicht, dass du entkommst. Die bewachen das ganze Jahr, ne? Und da gibt's auch so eine kleine Anekdote an den Hobbit, also die Trapdoor, die, wenn du klug bist, siehst du die, aber die haben sie natürlich mittlerweile, ne? Unzugänglich und so. Den Weg kennen wir schon. Da kommst du nicht raus. Und da ist sozusagen, da ist nicht viel mit Unterkapiteln, das ist relativ straightforward. Aber es gibt manche Level, die sind recht umfangreich.
Und da gibt es dann halt Checkpunkte, das heißt, wenn ich irgendwo sterbe.
Es gibt immer Checkpoints, das heißt, du kannst immer zu deinem Checkpoint zurück und von dort weitermachen. Und das ist eigentlich so, dass wenn du das Introductory Level gespielt hast, also das Kapitel 1, dann hast du die Skills, die du eigentlich das ganze Spiel über brauchst. Also das ist jetzt nicht so, dass du dich, Gollum steigt auch nicht auf oder sowas, ja. Also der ist in 500 Jahren nicht aufgestiegen.
Oder sagen wir mal so, er ist in 500 Jahren so weit aufgestiegen, dass es einfach nichts mehr gibt, wo er noch weiter aufsteigen könnte.
Ja, so könnte man das auch sagen. Also es gibt kein Stufensystem oder sowas in der Form.
Gibt's, ich habe gesehen, Steine kann man sammeln. Gibt's dazu irgendwie großartige Ausrüstung, die er...
Ja, er hat so eine kleine Tasche dabei. Also er trägt ja eigentlich nichts, ne? Läuft ja fast immer nackt rum. Aber wir haben ihm halt so eine kleine Gürteltasche gegeben oder so, wo er halt Sachen sammeln kann. Ja, es gibt auch Collectibles. Die waren natürlich auch ein super happy thing für mich, die ich designt habe. Und ja klar, also es gibt natürlich so Sachen, wie gesagt, zum Sammeln, zum Benutzen im Level. Es gibt auch Sachen, die so ein bisschen dich heilen können oder sowas. Ja, gibt's. Items spielen schon eine Rolle, ja.
Aber es gibt jetzt keine so klassische, eine blaue Schärpe, eine rote Schärpe, grüne Schärpe.
Nein, das gibt's nicht. Und
oder Lendenschutz, ja.
Ja, und du kannst auch nicht mit einer Leiter rumlaufen, genau. Also, ne, oder mit einem Hammer oder so, nein. Also Gollum ist da sehr minimalistisch, und weil er muss ja auch überall ständig schnell irgendwo hin und sich verstecken und so. Und also ihn jetzt da voll auszurüsten mit einer Ork-Rüstung oder Mithril-Panzer haben wir unterlassen.
Weil Gollum ja nicht nur läuft und schleicht, sondern ich glaube, er springt noch und klettert.
Er springt, klettert, schwimmt, ja. Und du hattest ja auch angesprochen, was er aus dem Hobbit weiß, wenn er mal hungrig war, ging er dann und hat sich einen kleinen Ork geholt. Also er kann auch tatsächlich kleine, schwache, unbewaffnete Orks oder nicht stark bewaffnete Orks aus dem Weg räumen. Das macht Gollum auch, aber das macht nur Gollum, nicht Smeagol.
Das heißt, wenn ich eher so den Smeagol-Weg einschlage, kann ich das Spiel spielen, ohne jemanden zu töten?
Soweit ich weiß, gibt es immer so mindestens 2-3 Möglichkeiten, wie du Konfliktsituationen lösen kannst, ja. Du kannst es geschickt lösen, durch Leichen, durch Klettern oder manchmal halt auch, das kann ich dir nicht 100% sagen, ob jetzt wirklich alle Wege so sind. Es kann sehr wohl sein, dass es vielleicht mal einen Weg gibt, wo du einen Gegner ausschalten musst, das kann sein, ja. Das ist einfach sehr, sehr viel geworden mittlerweile, das ganze Spiel. Ja.
Über 3 Jahre waren das.
Ja.
Von der ersten Idee bis.
Ja. Ja, also vom Prototyp. Beim Prototyp war natürlich schon eine ganze Menge, wie zum Beispiel Ithilien gestrichen. Aber es war natürlich noch nicht alles ausdefiniert, klar.
Könntest du dir vorstellen, noch mehr solcher Projekte zu?
Ja, klar. Ich habe da immer noch Spaß dran. Frag mal unsere Game Designer und unsere Programmierer, die kotzen mittlerweile. Aber also die, das ist halt ein Riesenprojekt, ne? Also die sind froh, wenn das jetzt irgendwann mal zu Ende ist, so, ne? Die brauchen jetzt zwischendurch vielleicht mal irgendwas anderes, so einen Urlaub in den Bahamas oder so. Dann machen die das aber auch. Ne? Aber wenn du so lange die ganze Zeit, das hat ja selbst die Crew vom Film, also die Filmcrew damals gesagt, also Gott, ich war jetzt irgendwie 5-6 Jahre lang nur auf Herr der Ringe Sets, dann musst du einfach mal was anderes machen, so, ne? Und unser Writer, der macht das seit 6 Jahren. Das ist also ähnlich, ne? Ich sag, ich muss jetzt irgendwas mal was anderes schreiben. Also
vor allem, wenn der jetzt was mit Middle-Earth Enterprises hier noch meint hat, der dir ja nonstop auf die Finger schaut. Also wenn du jetzt was Eigenes hast, wo du nur mit deinem Chef reden muss, ja. Also so eine Eigenspielentwicklung.
Ja.
Stelle ich mir das auch noch sehr stressig. Nö,
also wie gesagt, Middle-Earth Enterprises haben wir nicht als stressig empfunden, aber es ist natürlich immer so ein kleiner Druck dahinter. Ne?
Ich meine halt so, man weiß, es gibt ja noch mal eine sehr hohe Instanz,
ja.
Die einen
ja.
auf die Finger schaut, dann will man es natürlich auch richtig machen.
Ich fand das aber gut. Also klar, ne, der Lawmaster sagt, ja, gut, so. Damit die ja nicht keinen Scheiß bauen, ne. Aber sowohl, also die Narrative als auch vom Lore her, also wenn du dir die Bilder hier zum Beispiel nochmal anguckst, da sind so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, das ist aber eine sehr eigenwillige Interpretation, aber das ist auch in Ordnung. Also es wurde halt auch gewünscht, dass wir da natürlich kreativ sind, ne. Also sonst kann man da ja keine eigene Geschichte machen. Ne?
Und wie diese Geschichte dann jetzt im Endeffekt aussieht, sehen wir im Laufe des Jahres. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also Ich freue mich schon wirklich. Ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die Fragen und Antworten. Und wünsche jetzt hier noch einen wunderschönen Rest Mittwoch.
Ja, dankeschön.
Ciao.
Das war unser Exklusivinterview mit Damiri Knappheide, dem Narrative Designer und verantwortlichem Loremaster beim Spiel Der Herr der Ringe Gollum. Wir hoffen, ihr habt neue Einblicke gewonnen und wünschen euch bis zur nächsten Folge des Tollcast eine Tolkien-eske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.